Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des Römerbriefes. Am Anfang geht es dort um das Thema der Rechtfertigung des Menschen durch Gott. Weiter entfaltet Paulus in diesem Brief die Sicht Gottes über sein auserwähltes Volk Israel. Schließlich kommt der Apostel in Kapitel 12 wieder auf die grundlegenden Fragen des Christseins zu sprechen. Man könnte es auch so ausdrücken: Das vorherrschende Thema des Römerbriefes ist die Bereitstellung einer Gerechtigkeit von Gott. Dass das auch für das Verhältnis der Christen zum Staat gilt, wird nun im 13. Kapitel konkret. Auch hier in Kapitel 13 ist immer noch von Aufgaben der Kinder Gottes im alltäglichen Leben die Rede. Und das hat damit zu tun, wie wir sehen werden, dass der Christ ein Bürgerrecht im Himmel hat. Aber er ist auch ein Bürger der hiesigen Welt, woraus sich eine doppelte Verantwortung ergibt. Im Falle eines Konflikts zwischen beiden gilt unsere erste Verantwortung immer unserem Herrn im Himmel. Der Herr Jesus Christus selbst hat es klar herausgestellt. Uns kommt als Bürgern nun einmal eine Verantwortlichkeit gegenüber der staatlichen Regierung zu. Sie erinnern sich, einmal wurde er von seinen Feinden gefragt: Ist's recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er forderte sie auf, ihm eine Münze zu zeigen. Damit wollte er ihnen eine Lektion erteilen mit Hilfe von etwas, was sie selbst besaßen. Außerdem vermute ich, dass er selbst an diesem Tag keine Münze in der Tasche hatte. Er hat nicht viel besessen in der Zeit, die er hier auf der Erde verbracht hat. Er fragte seine Gesprächspartner, welches Bild und welche Aufschrift die Münze hat. Sie antworteten: des Kaisers. Dann machte er die folgende bedeutsame Aussage: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Lukas 20, Vers 25. Regierungen sind Gott gewollt, und von ihm ist ihnen eine gewisse Autorität gegeben worden. Vor allem Anfang menschlicher Herrschaft hat er gesagt: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch von Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. 1. Mose 9, Vers 6. Gott hat also eine Hochschätzung für das menschliche Leben. Es ist kostbar in seinen Augen. Wir haben kein Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Wenn sie das tun, dann haben sie ihr eigenes Leben verwirkt. Unsere heutige Gesellschaft empfindet das manchmal anders und macht den Verbrecher zum Helden und den ehrlichen Mann zum Bösewicht. Wir leben in einer Zeit, in der das Böse gut genannt und das Gute böse genannt wird. Und dennoch haben Christen eine Verantwortlichkeit gegenüber menschlicher Obrigkeit. Tatsächlich sagte Paulus zu einem jungen Prediger: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. 1. Timotheus 2. Nebenbei bemerkt, wir sollen für die Obrigkeit beten und diese Aufgabe nicht dem Prediger am Sonntagmorgen überlassen. Die Aufgabe des Christen als Bürger des Himmels ist eine geistliche. Die Aufgabe eines Christen als Bürger gegenüber einer Regierung ist weltlicher Art. Beides sind unterschiedliche Aufgaben, und wer sie miteinander vermengt, wird Kirche und Staat nicht richtig unterscheiden und auseinanderhalten können. In den Tagen des Paulus sträubten sich die Juden dagegen, sich vor dem ehrfurchtgebietenden römischen Staat zu beugen. Die Juden hatten möglicherweise in der Stadt Rom Unruhen geschürt, und die Folge war, dass Kaiser Claudius sie bei passender Gelegenheit aus Rom vertrieben hat. In ihrem Bemühen, dem Volk Israel die Regierungsgewalt zurückzugeben, lehnten die stolzen Pharisäer eine römische Obrigkeit in Palästina gänzlich ab. Sie waren es, die das Treffen mit Jesus in die Wege geleitet und ihm die Frage gestellt hatten: Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Die Tragweite dessen roch nach Revolution, wie Sie sich denken können. Man tut gut daran, sich vor Augen zu halten, dass die Regierung zur Zeit des Paulus gewalttätig und blutrünstig war. Kaiser Nero war Herrscher auf dem Thron Roms, und da gab es Leute wie Pilatus und Herodes, alles Spitzbuben. Und doch betont er in Römer 13, Vers 1, dass die Christen sich den Autoritäten beugen sollen. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Römer 13, Vers 1. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, aus dem ganz einfachen Grund, dass sie von Gott angeordnet ist. Es mag richtig sein, dass die Reiche dieser Welt dem Satan zuzuordnen und dass Ungerechtigkeit und Korruption in allen Regierungen an der Tagesordnung sind. Und doch hat Gott die Zügel in der Hand. Die Geschichte ist ein eintöniger Bericht über das zeitweilige Aufblühen eines Regimes in Prunk und Stolz, um dann zu Schutt und Asche zu werden. Und warum? Weil die Bestechlichkeit und Gesetzlosigkeit überhand nahmen. Immer wenn das geschehen ist, setzt Gott der Herrschaft ein Ende. Gott herrscht noch immer, auch über diese unsere Erde. Gott hat noch nicht abgedankt oder seinen Thron verlassen. Er hält im Triumph die Zügel auf seinem eigenen Streitwagen in der Hand. Er ist auch nicht durcheinander zu bringen von dem, was hier auf der Erde passiert. Im Alten Testament ist der Prophet Jesaja sehr besorgt und entmutigt, als Usia, der König von Juda, starb. Usia war ein guter König gewesen und Jesaja dachte, die Regierung würde nach seinem Dahinscheiden zerfallen. Deshalb ging Jesaja in den Tempel, was in solchen Zeiten eine gute Idee war. Er kam dort in Gottes Gegenwart und sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Mit anderen Worten, Gott hatte nicht abgedankt. Usia war tot, aber Gott war nicht tot. Gott saß noch immer auf dem Thron. Siehe Jesaja 6. Nun, die von Paulus angesprochene Untertanenpflicht des Christen bezieht sich auf diesen Thron und seine Beziehung zur irdischen Regierung bedeutet, sich ihr unterzuordnen. Vers 2 lautet, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Mit anderen Worten, jeder, der sich der Regierung widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und alle, die ihr widerstreben, werden ihr Urteil erhalten. Der im Vers 1 aufgestellte Grundsatz hat viele Fragen aufgeworfen. Sie werden aber in den folgenden Versen näher ausgeführt und erklärt. Dieser Vers scheint die Möglichkeit auszuschließen, dass sich ein frommer Mensch an einem Aufstand oder einer Revolution beteiligt. Was ist dazu zu sagen? Der Römerbriefkenner James Stifler nennt die Beispiele von Oliver Cromwell und George Washington. Beide Männer standen an der Spitze einer Revolution. Stifler bietet keine Lösung an. Ich bin mir dessen auch nicht sicher, aber ich werde mein Möglichstes tun, um die Spannung aufzulösen. Christen haben sich einer schlechten Regierung entgegengestellt und eine gute Regierung unterstützt, weil nach ihrem Verständnis eine gute Regierung von Gott eingesetzt ist. Ein Christ tritt ein für Recht und Ordnung im Gegensatz zur Gesetzlosigkeit. Er ist für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit im Gegensatz zu Bestechung und krasser Ungerechtigkeit. Die bedeutenden Krisenzeiten in der Geschichte, und darin stehen wir auch heute, brachten mit sich, dass die Gläubigen vor schwierigen Entscheidungen standen. Ich möchte Ihnen kurz meinen Standpunkt darstellen, und ich glaube, dass er mit dem Lauf der Geschichte in Einklang zu bringen ist. In diesen letzten Tagen, und ich glaube, dass wir uns jetzt darin befinden, hat die Gesetzlosigkeit überhand genommen. Der Christ muss sich dagegen stellen. Er darf sich nicht daran beteiligen, selbst wenn es sie in seiner eigenen Regierung geben mag. Wir müssen vor Leuten auf der Hut sein, die unsere Regierung unter dem Vorwand der Verbesserung ablösen wollen. Denken Sie nur daran, Johannes der Täufer wurde von Herodes enthauptet, Jesus unter Pontius Pilatus gekreuzigt, Jakobus, der Bruder des Johannes, mit dem Schwert des Herodes erschlagen und Paulus wahrscheinlich durch Nero hingerichtet. Und doch sagt Paulus, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Das Christentum ist nie nur eine Bewegung gewesen, die die Regierungsverhältnisse verbessert, der Gesellschaft geholfen oder die Stadt gereinigt hätte. Paulus ist nie herumgelaufen und hat überall von den beklagenswerten Zuständen in römischen Gefängnissen erzählt. Und er kannte sie gut von innen. Als meine Frau und ich Rom besuchten, gingen wir zum Mamertinischen Kerker. Und da bekam ich Platzangst. Ich sagte zu meiner Frau, lass uns hier herauskommen. Doch Paulus konnte nicht heraus. Sie hielten ihn eventuell dort unten in diesem feuchten, dunklen Gefängnis fest. Denken Sie nur, dass er Timotheus schrieb, »Bringe mir den Mantel mit.« Er hat wohl dort unten gefroren. Es ist sehr schwierig zu sagen, dass wir einer gewissenlosen Regierung gehorchen müssen. Ich halte nichts von diesen Leuten, seien es Prediger oder Politiker, die aus Eigenwerbung die amerikanische Flagge hissen und die Nationalhymne singen. Und in dem Fall stehen skrupellose Methoden dahinter. Unumwunden gesagt, ärgert es mich, wenn ich von Regierungsvertretern und reichen Leuten in Machtpositionen höre, dass sie keine Steuern zahlen, während ich eine schwere Steuerlast zu tragen habe. Ungerechtigkeit herrscht in so mancher Regierung von oben bis unten, und das ist nicht auf eine bestimmte Partei beschränkt. Diese unerlösten, gottlosen Menschen in Regierungsämtern haben eigentlich das amerikanische System nicht verstanden. Denn man muss schon sagen, die, die unsere Gesetze machten, hatten einen biblischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Thomas Jefferson ein Christ war. Er war Deist, aber er hatte eine große Achtung vor dem Wort Gottes. Viele dieser Leute waren hervorragende Christen. John Hancock, dessen Name als erster auf der Unabhängigkeitserklärung stand, war ein wirklicher Christ. Allerdings, in unserer Zeit ist die Regierung von Ungerechtigkeit geprägt. Ich gehe zu den Verwaltungsvierteln unserer Städte und sehe da schöne Gebäude, die Millionen Dollar gekostet haben und von Bauunternehmern errichtet wurden, die Freunde der Politiker waren. Und dann sehe ich auch Armenviertel. Während die Parteien von Armutsbeseitigung reden, bleibt Armut bestehen. Ja, da ist Filz an der Tagesordnung. Was stimmt da nicht? Nun, verkehrt ist das menschliche Herz. Was soll ein Christ da tun? Meine Berufung besteht darin, das Wort Gottes an den Mann zu bringen, und meine Aufgabe ist, dem Gesetz zu gehorchen. Das ist das, was Gott hier sagt. Das Entscheidende am Christentum ist nicht die Bewegung, die Regierung zu verbessern oder der Gesellschaft zu helfen, die Stadt in Ordnung zu bringen. Man muss ein Evangelium predigen, das Gottes Macht zur Rettung darstellt und das Menschen hervorbringt wie die, die unsere Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten, Leute, die uns eine an Gesetze gebundene Regierung gaben. Und das ist mir sehr wichtig. Diese Regierungsform, die wir haben, ist schon in Ordnung. Aber es mag sein, dass etwas nicht stimmt mit den Leuten, die Machtpositionen innehaben. Ein Professor im Fachbereich Geschichte der Universität von Michigan hat es gut zusammengefasst, als er sagte, Amerika ist in den Händen von Leuten, die unser geistliches Erbe nicht verstehen. Weiter mit Vers 3 und 4. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Die Regierung soll für Recht und Ordnung sorgen. Wenn sie das nicht tut, hat sie versagt. Ich denke, ein Christ sollte sich einem Zusammenbruch von Gesetz und Ordnung entgegenstellen. Wir sollen unsere Regierung, die das Gesetz umsetzt, mit Respekt behandeln. Ich habe große Achtung vor unseren Streitkräften, obwohl auch in ihnen Korruption zu finden ist. Ich habe Hochachtung vor unseren Polizeibeamten, obwohl ich weiß, dass auch sie Fehler machen. Vers 5. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. Römer 13, Vers 5 bis 6. Auch wenn wir uns darüber ärgern, wie unser Steuergeld verwendet wird, sollen wir also trotzdem Steuern zahlen. Von dem Wort für Dienst, das in diesem Vers gebraucht wird, Liturgia, leitet sich übrigens das Wort Liturgie her. Es wird ausschließlich in religiösem Sinne verwandt und ist dasselbe Wort, das in Hebräer 1, Vers 14 die Engel beschreibt, die dort dienstbare Geister genannt werden. Das bedeutet hier, dass ein weltlicher Herrscher ein von Gott eingesetztes Amt bekleidet. Er hat natürlich keine religiöse Funktion, aber er übt ein von Gott festgelegtes Amt aus. Das kann mich dann auch dazu bringen, meine Steuern zu bezahlen, obwohl es mir gegen den Strich geht. Wir brauchen heute eine vom Himmel her kommende Erweckung und geistliche Erneuerung. Ich habe die Leute satt, die Krokodilstränen vergießen und mich dabei an Lewis Carrolls meisterhafte Satire Alice in Wonderland erinnern. Da laufen in dieser Geschichte ein Walross und ein Zimmermann am Strand entlang und heulen, weil es da so viel Sand gibt und nicht genug Austern. Sie essen und essen und heulen und heulen. Was für ein Bild der Verderbnis. Aber trotzdem gilt, Christen sollten sich in allem ihren Regierungen unterordnen. Weiter mit Vers 7. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Auch wenn es unwürdige Leute sein mögen, die ein Amt besetzen, sollen wir das Amt respektieren. Als ich in der Armee war, wurde mir befohlen, die Uniform zu grüßen. Es gab einige Leute in dieser Uniform, die ich nicht gerne grüßte, aber ich grüßte ihre Uniform. Wir sollen die Autorität achten. Ein Christ soll ein besonders guter Bürger sein, wenn auch seine eigentliche Bürgerschaft sich im Himmel befindet. Nach diesem Abschnitt schließt Paulus einige Bemerkungen an, die unsere Beziehung zu den Mitmenschen zum Inhalt haben. Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Haben Sie schon einmal den Rasenmäher Ihres Nachbarn entliehen? Dann bringen Sie ihn den ja wieder zurück. Und so manche Hausfrau hat sich von ihrer Nachbarin eine Tasse Zucker geliehen. Wenn es Sie betrifft, so geben Sie ihr bei Gelegenheit eine Tasse zurück. Haben Sie bei niemandem Schulden. Hier sagt Paulus, dass der Christ definitiv niemandem etwas schulden soll als Liebe. Das ist ein wichtiges Prinzip, das Christen beim Kauf auf Raten zu leiten hat. Und sollten Sie fragen, meinen Sie, wir sollen unsere Kreditkarten zurückgeben? Nein, das meine ich nicht. Aber Sie sollten dafür sorgen, dass Sie die Übersicht behalten, um Ihre Schulden zu bezahlen. Ein Christ ist seinem Nachbarn immer etwas schuldig, nämlich ihn zu lieben. Das bezieht sich nicht unbedingt nur auf den Nachbarn von nebenan, sondern auf alle Leute, mit denen wir in Kontakt kommen. Diese Liebe hat nichts Sentimentales. Ich bin etwas verwirrt, wenn ich liberale Theologen ständig über Liebe reden höre. Wie zeigt sich meine Liebe? Zu dieser Frage sagt Paulus in Vers 9, denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst nicht Ehe brechen? Nun, erzählen Sie mir nicht, dass Sie jemanden lieben und mit ihm einen Ehebruch begehen. Sie können das Liebe nennen, wenn Sie wollen, aber es ist nichts anderes als Sex. Es ist Zügellosigkeit, Unzucht und ist Sünde in Gottes Sicht. Gott hat seine Meinung darüber nicht geändert. Du sollst nicht töten? Sie können einen anderen Menschen nicht nur dadurch töten, dass Sie sich ein Gewehr nehmen und es abdrücken. Sie können ihn vernichten, indem Sie seinen Ruf zerstören. Du sollst nicht stehlen. Wenn Sie Liebe üben, werden Sie sich nichts auf unehrliche Weise aneignen. Du sollst nicht begehren. Wenn Ihr Nachbar mit einem neuen Auto vorfährt, was für Gefühle haben Sie dann? Manchmal sagen wir, ich wünsche mir, wir hätten so ein Auto und Sie hätten genauso eins. Was wir wirklich meinen ist, dass wir lieber dieses Auto hätten, als zu sehen, dass die anderen es haben. Paulus sagt, dass sich unsere Liebe zu unserem Mitmenschen mehr in dem zeigt, was wir tun, als in dem, was wir sagen. Er bringt die Christen nicht mehr zurück unter das Gesetz. Er sagt, dass sich die Liebe darin zeigt, dass man keinen Ehebruch begeht, nicht tötet, stiehlt oder begehrt. Sie können über Liebe sagen, so viel Sie wollen, aber wenn Sie diese Taten gegenüber Ihrem Nächsten ausüben, haben Sie keine Liebe zu ihm. Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe zum Nächsten ist Erfüllung des Gesetzes. Diese Liebe, lassen Sie mich das noch einmal sagen, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Weiter mit Vers 11 und 12. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Paulus sagte das vor fast 2000 Jahren. und wir sollten das in den Tagen, in denen wir leben, wohl mit noch mehr Dringlichkeit sagen. Meine Übersetzung davon lautet: Und dies, da ihr die Zeit oder Jahreszeit erkennt, nämlich, dass jetzt die Stunde da ist, dass ihr vom Schlaf erwacht, denn unsere Errettung ist jetzt näher als zur Zeit, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht vorbei, sie ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns deshalb die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. In diesem letzten Abschnitt fängt der Wecker an zu läuten, um Christen zu wecken, die in der Welt eingeschlafen sind und diesen zusätzlichen Impuls überhört haben, ihre ganze Persönlichkeit Gott auszuliefern. Ich persönlich finde, das ist nicht die Zeit für ein Kind Gottes, für die Dinge dieser Welt zu leben. Ich denke, viele reiche Christen werden in Verlegenheit kommen, wenn der Herr erscheinen wird. Wie dick mag denn Ihr Bankkonto sein? Gebrauchen Sie Ihre Zeit und was Sie besitzen für Gott? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure ganze Persönlichkeit, alles, was sie sind, alles, was sie haben, Gott übergebt. So lautet der Impuls. Das ist vernünftig. Das ist nüchtern. Das ist es, was Gott von ihnen erwartet, wenn sie Christ sind. Wer wirklich auf die Wiederkunft Christi wartet, wird davon in seinem Lebensstil geläutert. Und ein jeder, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3. Diese Leute, die sich scheiden lassen, die wie Nichtchristen leben und dann bestimmte Lehren über das tausendjährige Reich vertreten und so reden, als ob sie auf das bevorstehende Wiederkommen Christi warten, die sind nicht ehrlich. Der Apostel Johannes sagt, ein solcher Mensch ist ein Lügner. Lassen Sie uns wach werden. Lassen Sie uns jetzt für Gott leben. Das ist auch die Botschaft des Paulus in Vers 13. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Mit anderen Worten, lasst uns ehrbar leben als Menschen des Tages. Und das heißt, nicht die ganze Zeit ausgelassen feiern und betrunken sein, nicht in Lüsternheit und ausschweifender Hemmungslosigkeit, nicht in Streit und Eifersucht. Wir hören normalerweise eine Menge über das Nachtleben. Der Christ wird hier aber mit dem Tagesleben gleichgesetzt. Er lebt wie einer, der zum Tag gehört. Und das wirkt sich nach Vers 14 so aus. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Anscheinend sorgen viele Christen in jeder Hinsicht für das Fleisch. Aber sie sorgen nicht dafür, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen. Ich bitte Sie, geben Sie Christus den ersten Platz in Ihrem Leben und machen Sie Gottes Wort bekannt. Das ist am allerwichtigsten. Im 13. Kapitel des Römerbriefs haben wir es zu tun gehabt mit dem Leben des Christen als Staatsbürger und Nachbarn. Leben im Licht des Tages ist das Gebot der Stunde. Dieses wache Rechnen mit Gottes allumfassender Fürsorge für uns wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der erste Teil des 14. Kapitels des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.